dein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit.
Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform Podcasts. Heute aus den ganz, ganz tollen Design Offices in Nürnberg und zwar mit der Shift School. Ich sitze hier heute mit Christina und Tobias Burkhardt, beide Gründer der Shift School. Ihr kommt beide ursprünglich irgendwie aus dem Marketing, hattet ganz, ganz viele unterschiedliche Positionen auch schon inne, bevor ihr dann 2015 gesagt habt, jetzt machen wir mal was anderes, widmen uns dem Thema digitales Lernen, Digitalisierung und Führung, ein Thema, was euch beide ja aber auch vorher schon ganz stark umgetrieben habt und habt die Shift School gegründet. Vielen lieben Dank für eure Zeit, cool, dass ich heute da sein darf.
Dankeschön
für die Einladung. Wir freuen uns auch.
Vielleicht wollt ihr einfach selber noch mal ganz kurz was sagen, wie ist die Shift School entstanden, wer sind eigentlich Tobias und Christina und um einfach unseren Hörern ein bisschen besseren Blick zu geben, wer sitzt denn da heute hinter dem Mikrofon?
Okay, dann fange ich mal an. Genau, ich bin Tina, bin 41, ich habe ursprünglich mal International Business studiert, schon während des Studiums das erste Kind bekommen, dadurch haben sich die Pläne auch komplett geändert, du lachst schon, ja, das passiert. Bin dann nicht mehr zurück. Ich wollte immer zurück nach Japan, weil ich da im Studium schon war. Dann angefangen einfach bei einem Bekannten zu arbeiten im Bereich Marketing, Assistent in der Geschäftsleitung. Habe das dann später nochmal in einem anderen Bereich gemacht. Und was mich eigentlich immer interessiert hat, war so das Thema eben dann selber mit Kindern. Und weil ich ja selber auch durchgelaufen bin durch unsere Bildungslandschaft, wie lernen wir eigentlich, warum lernen wir und warum lernen wir immer noch so, wie es im Moment halt noch ist. Genau, also da kommt so mein Ansatz her. Ich bin gar nicht so dieses digitale Kind in Anführungsstrichen, das heißt doch immer so schön, ich bin die Analoge und er ist der Digitale. Genau, und wir sind auch noch verheiratet, genau, und haben noch eine Tochter zusammen.
Zu mir, ja, ich komme aus dem Marketing, ich bin aber eigentlich ein studierter Kulturwissenschaftler, Anthropologie und habe da aber nach der ersten digitalen Blase, die geplatzt ist, nichts gefunden jobmäßig und bin dann im Marketing gelandet in unterschiedlichen Positionen. Ich sage immer, von Bier über Politik bis hin zu Katzenfutter habe ich vieles gesehen. Und bin dann aber irgendwann da raus, weil ich mich dann irgendwann sehr für das ganze Thema Innovation interessiert habe. Bin dann irgendwann im zweiten Studium sozusagen auch mit dem Silicon Valley direkt in Berührung gekommen und bin dann irgendwie in dieses Innovationsthema reingestiegen, aber bin raus aus dem Corporate-Leben und bin in die Startup-Welt eingetaucht, in diese digitale. Und da war ich in verschiedenen mehr oder minder erfolgreichen Dingen dann unterwegs, also sowohl als auch. Und genau, irgendwann haben wir dann halt festgestellt, dass außerhalb dieser Blase niemand verstanden hat, was da irgendwie vor sich geht, beziehungsweise ich wollte immer, dass die Leute sich dafür begeistern und die Chancen sehen und es toll finden. Und die haben halt nie so reagiert, wie ich eigentlich wollte. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, mal drüber nachzudenken, ob man das nicht irgendwie anders macht, beziehungsweise gesagt haben, dass, wenn ich denen das nur predige oder unternehmensberaterische Ansätze fahre, wird das nicht funktionieren. Und dann waren wir, wie sagt man, so schön in between Jobs und dann kam diese Idee und ich habe mich dann eingeschlossen und habe das mal versucht, auch didaktisch zu durchdenken. Am Schluss kam dann, hatte ich so ein Konzept da liegen, so könnte man das vielleicht machen und Tina hat dann gesagt, ja, dann lass uns das jetzt einfach machen. Er hat ihren Senf noch dazu gegeben und so ist dann die Shift School irgendwann entstanden.
Vielleicht könnt ihr einfach nochmal in zwei, drei Sätzen sagen, was macht die Shift School eigentlich? Und ich habe jetzt schon verstanden, okay, wir wollten Leute begeistern, auch ein bisschen Digitalisierung als Chance zu sehen. Aber was war so, ich meine, das ist ja, glaube ich, ein Teil der Shift School, aber es geht ja schon auch darum zu sagen, wir denken, lernen anders. Und aus dieser ganz spannenden Verbindung von euch beiden entsteht ja für mich zumindest so ein bisschen der USP der Shift School.
Also im Endeffekt, was wir haben, ist, wir haben ein 18-monatiges berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm gebaut. Also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, er hat sich eingeschlossen, hat sich das alles angeschaut, wie Lernen bisher funktioniert hat und was wir aber denken, was es eben jetzt zukünftig braucht. Und das ist sehr stark aufgebaut auf diese Themen Skills natürlich. Also welche Skills, da werden wir glaube ich auch drauf kommen, braucht es eigentlich? Warum ist das Thema Mindset oder Haltung so wichtig? Dann Netzwerk. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, heutzutage in diesem ganzen, in einer schnell drehenden Welt. Und wir lernen ja selber immer dazu. Also wir haben das Konzept zwar gebaut, aber das ist ein ongoing process. Auch wir lernen sehr stark von unseren Klassen. Was noch mit dazu kommt, ist jetzt so dieses Thema oder dazu gekommen ist, ist dieses Thema Reflexion. Und daraus haben wir sozusagen ein 18-monatiges Programm gebaut. Da kommen die Teilnehmer 18 Wochenenden zu uns, 25 Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen mit den unterschiedlichsten Backgrounds, weil die sehr heterogen sein sollen. Die sind nur homogen, in Anführungsstrichen, unter diesem Aspekt. Sie wollen sich mit Veränderungen auseinandersetzen, sie wollen sich mit selber auseinandersetzen und mit den Themen, was passiert eigentlich in Zukunft und wie kann ich mich darauf vorbereiten.
Und inhaltlich hat sich das aber auch sehr stark gedreht, ne? Und das ist, glaube ich, aber auch ein Grundthema. Also ich glaube, dass es nicht mehr anders funktioniert, gerade im Thema Bildung, zu sagen, ich habe irgendwie Inhalte und ich ziehe das dann durch, sondern ich muss, auch wenn es verdammt anstrengend ist und wir sicherlich manchmal auch fluchen, das andauern wieder umzubauen, ist aber absolut notwendig, sonst, weil die Welt sich halt so schnell dreht.
Absolut, und ich glaube, gerade in der digitalen, sich verändernden Welt ist es mit das Schlimmste, wenn du 20 Jahre lang den gleichen Content hast, wie wir ihn ja durchaus im deutschen Bildungssystem manchmal sehen. Ich habe auf eurer Website gelesen, das fand ich einen total schönen Satz. Wir haben die Shift School gegründet für alle, die in dieser Welt wirklich etwas bewegen wollen. Wir geben ihnen die Mittel, um der Welt ihren Stempel aufzudrücken. Deswegen jetzt einfach mal die Frage, was brauchen Menschen denn? Was für Skills, was für Mittel, um der Welt ihren Stempel aufzudrücken?
Ich glaube, dass es gar nicht so sehr um Skills geht, ne? Sozusagen, sondern eigentlich eher um eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Wir reden ja auch immer so über 21st Century Skills und das und das und das braucht man. Das ist relativ spannend, wenn man sich dann die Frage stellt, ja, aber wie macht man das denn, das Ganze? Also Dinge aufzulisten, ob das jetzt beim World Economic Forum ist oder in irgendwelchen anderen Geschichten zu sagen, wir müssen offener werden, wir müssen kommunikationsfähiger werden, wir müssen das Scheitern lernen oder experimentierfreudiger werden und so weiter und so fort. Die spannende Frage bleibt ja am Ende des Tages, wie erreiche ich denn das Ganze? Das heißt, ich muss Leute damit nicht nur konfrontieren mit neuem Wissen, sondern ich muss erreichen, dass sie sich damit auseinandersetzen und dann ihre Schlüsse daraus ziehen. Im Prinzip geht es erstmal um ein Grundthema, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze, dass ich bereit bin, mich neuen Erfahrungen zu stellen. Und Erfahrung alleine ist nett, aber dadurch lerne ich erstmal noch nichts Neues. Erfahrung ist immer nur dann wertvoll, wenn ich es danach reflektiere. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, darüber nachzudenken und dann entsteht Lernen. Also es geht nicht nur darum, Chakra, neue Erlebnisse zu sammeln und zu konsumieren, sondern auch mal Ruhe zu haben, Muße zu haben, darüber nachzudenken, was passiert denn da eigentlich gerade?
Ich glaube auch, also ich war gestern auf einem Panel, da ging es genau um das gleiche Thema irgendwie und dann hat auch jemand was auf Fishbowl, der kam dann mit rein und hat gesagt, ja, aber dann sagt uns doch, welche Skills sollen wir denn jetzt lernen? Ich glaube, es gibt halt auch einfach keine Blaupause, dass du sagst, das und das und das muss ich jetzt machen und dann hake ich es ab und dann ist alles gut. Das ist ja auch bei jedem anders. Am Ende des Tages, wenn ich auch mich selber anschaue, die größte oder der, ob man Skill nennen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht um dieses Thema, dass du Sachen, die du lernst oder die du siehst, die du von anderen im Austausch, deswegen ist es hier auch so aufgebaut, dass ganz viele, dass 25 Menschen zusammenkommen und immer miteinander an den Themen arbeiten, immer in unterschiedlichen Gruppen, dass du den Transfer leisten kannst. Also, dass du etwas hörst und etwas siehst und etwas machst und dann das irgendwo anders hin transferieren kannst und, ja, wie Tobias schon gesagt hat, darüber reflektieren kannst bei der ganzen Geschichte.
Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, eure drei großen Bausteine, ne? Also Skills, Mindset und Network. Jetzt würde mich mal interessieren, warum genau die drei? Also warum sind diese drei Bausteine eurer Meinung nach der Schlüssel für diese Veränderung und für auch erfolgreiches Lernen und Weiterbildung im digitalen Zeitalter?
Ja, oft gesagt sind wir gerade, das haben wir noch nicht ganz so gut kommuniziert, aber wir haben mittlerweile vier Bausteine.
Habe ich schon gehört. Reflexion.
Das Thema Reflexion. Da haben wir schon viel drüber gesprochen. Warum es die vier sind, also wie gesagt, weil nur Skills alleine das definitiv nicht bringt. Die sind wichtig. Es ist auch spannend, mal zu experimentieren und mit neuen Methoden zu hantieren. Ich habe auch nichts gegen agile Methoden und Design-Thinking gegen hier und da. Sie werden halt immer nur falsch in den Kontext eingesetzt. Das heißt, deswegen brauche ich die anderen drei. Weil wenn ich nicht verstehe, warum ich Design-Thinking oder Lego Serious Play einsetze, wenn ich nicht die Philosophie dahinter verstehe und erkenne, dass es dabei nicht darum geht, irgendwie mal einen Tag crazy Sachen zu machen und bunte Zettel an die Wand zu hängen, sondern dass das um hartes Business und um ernste Dinge auch gehen kann, dann brauche ich damit gar nicht anzufangen. Deswegen ist dieses Warum und die Auseinandersetzung, was müssen wir denn tun, vor allen Dingen, was muss ich da tun, das Entscheidendere. Zu dem dritten Punkt, Network, da haben wir noch wenig drüber gesprochen. Ich glaube, dass eine Vernetzung, wir reden natürlich, wir müssen alle Hierarchien abbauen und Netzwerk arbeiten. Das meinen wir damit gar nicht, sondern wir sehen es eher aus einem didaktischen Hintergrund zu sagen, wenn wir in einer Welt, in der wir überhaupt nicht wissen, was kommt, wenn wir das anerkennen und sagen, wir wissen gar nicht, was da kommt und eigentlich weiß es niemand, niemand hat die Glaskugel, dann müssen wir uns vernetzen und wir müssen uns sehr viel stärker austauschen, auch mit anderen Menschen, eben nicht nur mit unseresgleichen, die ähnlich denken, eine ähnliche Ausbildung haben, sondern mit ganz unterschiedlichen Menschen und auch aus anderen Unternehmen, vielleicht sogar mit dem Wettbewerber, mit dem wir sonst nie gesprochen haben und fragen, wie können wir die Dinge denn vielleicht größer lösen? Wie macht ihr denn das? Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Das heißt, Netzwerk ist die Grundlage, um sehr viel schneller zu lernen. Und da spielt natürlich auch so dieses ganze Thema Diversität rein, dem wir zu tun haben oder in vielen Unternehmen halt ein riesengroßes Problem, gerade auf Führungsebene haben. Das ist das alles, was unter dem Thema Netzwerk mit reinfällt. Und das Spannende ist, dass man das lernen muss. Menschen, die auch zu uns kommen, die wollen alle und selbst denen muss ich beibringen, wie ich Hilfe hole, wie ich auf andere zugehe und zugebe. Ich weiß es nicht. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das helfen? Wir sind alle erzogen zu sagen, wir tun so, als ob wir das alles wissen und dann google ich es vielleicht heimlich selber, anstatt offen jemanden zu fragen und zu sagen, der oder diejenige kann das besser, warum soll ich das dann nicht nutzen? Das sind auch so Dinge, die wir so beiläufig sagen, aber die wenigsten können das und machen das und das versuchen wir zu propagieren und da halt auch eine Plattform zu bieten, auch für Menschen, die jetzt mit der Shift School nur indirekt zu tun haben.
Naja, und ich glaube, was schon auch noch dazu kommt, ist auch irgendwie so den Fokus zu behalten. Also ich meine, was wir machen, ne, bei uns in diesem großen Programm, das sind ja 8 verschiedene Module. Das ist ja sozusagen eine generalistische Weiterbildung mit dem Fokus Digitalisierung. Aber auch da, das sind Angebote natürlich. Und die Leute, wir haben ja von Stärken gesprochen oder was einen dann auch besonders interessiert, die ziehen sich dann schon das oder sind natürlich bei manchen Themen viel angefixter, wollen da selber dann, obwohl das bei uns mit uns gar nichts mehr zu tun hat, selber noch weitergehen. Und heutzutage, und da kann ich immer nur von mir selber reden, als wir auch mit dem Thema angefangen haben, ich habe dann irgendwelche Zeitschriften, ne, durchgelesen und dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 20 Millionen Begriffe und das musst du können, das musst du können, da gibt es noch das Buzzword. Das höre ich auch von unseren Teilnehmern, dieses, ja, aber jetzt hat der Trainer noch das erwähnt und jetzt ist noch das. Also ich glaube, es geht auch bei der Reflexion um dieses Thema, dich irgendwann so ein bisschen für dich selber zu fokussieren und zu sagen, es ist gut, es gibt so viel Wissen da draußen und es gibt immer Themen, mit denen sich andere noch mehr beschäftigen. Ich möchte mich jetzt aber mit dem, ich möchte einen Überblick haben, ja, aber ich möchte mich mit dem und mit dem und dem stärker befassen und es ist gut, ich weiß, wo ich fragen muss, ich weiß, wie ich an die Sachen komme, ich weiß, was das für mich bedeutet, aber nicht durchzudrehen. Das habe ich ganz oft das Gefühl. Also es geht mir auch so, ne? Und dann höre ich, wir haben, glaube ich, im Vorgespräch über dieses Leadership-Thema, Servant Leadership und S Leadership und S und irgendwann habe ich gedacht, whatever, ja, es gibt halt 20 Millionen Fachbegriffe, ich muss auch nicht alles wissen und alles können irgendwie, Hauptsache ich habe den Überblick überhaupt und kann halt irgendwie für mich mitreden. Das ist, glaube ich, auch noch was.
Ich glaube auch, dass das eine ganz, ganz hohe Kunst ist, für sich selber zu selektieren, ja. Was ist in diesem Moment für mich relevant? Was muss ich wirklich wissen? Und genau. Wo frage ich Experten? Weiß ich ganz genau, wo ich meine Informationen herbekomme? Weil sonst rutschen wir, finde ich, ganz schnell in so eine Überforderung.
Total.
Ich finde, das merken wir gerade auch bei Führungskräften. Da interessiert mich auch eure Meinung ein bisschen dazu. Weil wir immer sagen, als Führungskraft, du musst jetzt das können, du musst jetzt Coach sein. Alles, Wahnsinn. Was du die letzten 30 Jahre gemacht hast, vergiss das jetzt mal. Du bist jetzt Coach und selbstorganisierte Teams. Und als Führungskraft, wir geben denen keine Mittel an die Hände, um das zu erreichen. Was kann ich denn als Unternehmen auch machen, um nicht mehr dieses 2-Tage-Seminar anzubieten? Wie muss ich Qualifizierung für Führungskräfte auch weiterentwickeln?
Nein, es sind 2 Dinge, die da, glaube ich, eine Rolle spielen. Das eine ist, dass wir endlich verstehen müssen, dass dieses ganze Thema keine Spaßveranstaltung ist. Wir haben so eine hedonistische Geschichte und wir picken uns immer gerne die 2-Tage-Super-Workshops oder den Trip in Silicon Valley raus und nehmen uns die tollen Methoden und richten uns tolle Labs in Berlin ein oder irgendwo anders. Aber die andere Seite der Medaille nehmen wir nicht, dass das, wie gesagt, mit Leistung zu tun hat, mit Bereitschaft, dass das auch wehtut und anstrengend ist. Ne? Und wenn wir nicht verstehen, dass das mit harter Arbeit zu tun hat, auch mit Rückschlägen und auch mit, klingt jetzt so martialisch, Blut, Schweiß und Tränen, dann werden wir ein Problem haben. Und das Zweite ist, ich glaube, weil du gesagt hast, was geben wir für Führungskräften an die Hand? Das Beste, was Unternehmen tun können, ist keine Rollen zu entwickeln, egal ob ich Experte, ja. Führungskraft, Fachkraft oder irgendwo am Band stehe, sondern Menschen zu betrachten und die zu entwickeln. Wenn wir aufhören, immer nur Social Media Manager oder Führungskraft X zu entwickeln, dann sind wir wieder in diesem Defizitthema drin. Aber wir werden da nie hinkommen. Wir feiern irgendwelche Menschen, die die tollen Führer sind. Wenn man sich mal anguckt, sind die nicht perfekt und wir versuchen, Leute in eine perfekte Richtung zu entwickeln, die jetzt gerade mal en vogue ist und nächstes Jahr machen wir da irgendwas anderes. Es wird es nicht geben. Es gibt auch keine Patentlösung. Wir feiern Steve Jobs, wenn man das jetzt mal runterbrechen würde, auf der einen Seite als den großen Innovator, und der hat es geschafft. Wenn man das mal führungstechnisch in Cluster packt, was man so in Unternehmen findet, würde man sagen, der wäre im Assessment Center 1 durchgefallen bei dem Thema. Und es gibt andere, die ganz andere Wege gehen. Das heißt, es gibt nicht den einen Weg. Und wir werden diese unterschiedlichen Menschen, wir sollten die nutzen und wir sollten damit arbeiten und den Menschen die Möglichkeit geben, über sich selbst nachzudenken und ihre Stärken zu finden und sie nicht versuchen, in irgendein Format zu pressen. Egal, ob das jetzt ein neues Skillset ist oder ein Führungsthema.
Ich glaube auch, also wir hatten neulich mal Daniel Kraus da, CEO von Flixbus. Und das war ganz spannend, weil da ging es auch sehr stark um dieses Thema Führung dann und was er eigentlich jetzt noch macht. Und er hat gesagt, 70%, glaube ich, korrigiere mich, wenn es falsch war, 70% seiner Zeit verwendet er eben damit, einfach mit den Menschen zu sprechen, zu gucken, wie funktioniert alles. Und er hat auch gesagt, es gibt nicht, also ich sehe das auch so, wir sehen es ja hier bei uns an der Shift, die 25 Menschen, die da kommen, oder jeder weiß, dass er unterschiedlich ist. Jeder braucht einfach was anderes. Also insofern glaube ich, das ist wie mit, ich weiß nicht, ob man den Vergleich ziehen darf, aber ich mache es einfach wie mit Kindern. Wir haben 3 Kinder, die sind alle unterschiedlich und jeder braucht irgendwie was anderes. Und so ist es auch mit Teams und in Teams. Und das heißt, da muss ich halt auch einfach gucken. Bei dem einen wird es null funktionieren, wenn ich sage, ich lasse dich einfach laufen, du machst, weil der will vom Typ her, dass er Bestätigung bekommt, dass ich immer wieder frage, und passt es. Der andere dreht durch, der sagt, lass mich bloß in Ruhe, lass mich laufen. Also, und das ist vielleicht die Kunst und die Gabe zu gucken. Und das hat viel meiner Meinung nach mit Empathie zu tun. Aber ich glaube auch nicht, dass es diesen einen Führungsstil gibt, der dann der Heilsbringer ist für alles. Und das ist aber halt so blöd und so schwierig, weil man kann halt jetzt nicht sagen, Mist, jetzt weiß ich genau, wo die hin müssen. Das ist auch bei uns so, die kommen hier, diese 25 Personen sind ja trotzdem grundunterschiedlich, auch die Art und Weise, wie sie zum Beispiel auf Erwartungen reagieren, ne? Intern, extern. Das hat ja auch was damit zu tun, wie ich lerne. Und die finden, 20 finden den einen Trainer, den sie gerade hatten, total cool. Und 3 sagen, oh my goodness, das war ja irgendwie, weil die einfach ganz unterschiedlich sind, ja. Und es gibt halt einfach diese Patentlösung nicht und das macht alles so schwierig.
Ich finde das ja total charmant zu sagen, es gibt diese Patentlösung nicht, ja. Aber wenn wir uns jetzt dann mal die Realität von Strukturen in Unternehmen, ja. Egal ob Großkonzern oder Mittelstand angucken, dann sehen wir ja, sowohl beim Thema Führungskräfte, Tobias, du hast es angesprochen, Steve Jobs wäre wahrscheinlich durch jedes Assessment Center gefallen. Das heißt, wir wählen ja immer noch nach Kriterien aus, die definiert werden und die davon ausgehen, es gibt diese eine Führungskraft, die dieses Skillset mitbringt und das ist die nächsten 30 Jahre auch noch gut. Das ist das eine. Und dann auf das Thema Bildung. Wir haben ja immer noch dieses Thema, dann habe ich meine persönliche Bildungshistorie und dann mache ich 3 Seminare im Jahr und suche mir das aus, was mich interessiert oder wo es das beste Essen gibt. Da hat ja jeder andere Präferenzen. Ja. Und dann habe ich quasi ein Abzeichen in meine Bildungshistorie und dann ist auch gut mit Lernen für dieses Jahr. Wie können wir das denn dann angehen, um das aufzubrechen? Und müssen diese Dinge auch aufgebrochen werden, um neues Lernen überhaupt irgendwann zu ermöglichen?
Auf der einen Seite rufen wir dieses Transformation, Kreativität, Hubs, Innovation, beliebiges Buzzword einsetzbar, ist ja der Wunsch, sich aus diesem Korsett zu befreien. Und der Ruf nach Kreativität ist so der Wunsch, das eigentlich hinter uns zu lassen. Aber auf der anderen Seite versuchen wir mit allem, was wir da tun, wieder Kontrolle auszuüben und das nicht zuzulassen. Das heißt, wir haben immer noch die alte Denke, indem wir diese neuen Dinge einkaufen und versuchen zu verwalten. Wenn wir dieses Paradox nicht auflösen, dieses Dilemma, dann werden wir scheitern, weil das System eigentlich nur vorgebaut ist und wir so tun, als ob das irgendwie, also wir tun so, als ob irgendetwas funktioniert und das ist sehr schade.
Aber was brauchen wir denn dann, dass es wirklich funktioniert? Also was braucht es dann den CEO, egal wie groß der Inhaber, der sich hinstellt und sagt, nein, wir machen das jetzt nicht nur quasi vor dem Vorhang anders, sondern wir machen es eben. Wir wollen das mit allem, was dazugehört. Mit allem Schweiß, mit allen Tränen vielleicht, mit aller Angst, aber irgendwie auch allem Erfolg, der daraus kommt. Oder wer ist das, der einmal sagt, wir machen das, es funktioniert.
Ich weiß nicht, ob das eine Person machen kann. Natürlich brauche ich das Commitment der Führung. Ohne die wird es nicht funktionieren. Aber da fängt ja schon das an, dass ich das nicht befehlen kann. Ich kann Kulturwandel nicht befehlen, ich kann Änderungen nicht befehlen. Ich muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ich das von alleine ändere. Das heißt, ich muss ganzheitlich rangehen. Und das sind, wenn man da mal schnell hinguckt, sehr dicke Bretter. Wenn ich sozusagen Veränderung predige und das, weil das der Zeitgeist ist, ich aber persönlich als Manager ganz anders incentiviert bin, habe ich null Anreiz, das zu tun. Also ist das alles, dann bin ich bei dem Zirkusdirektor, der Dinge verkündet, aber eigentlich hintenrum andere Dinge tut. Also im Prinzip muss man an dem Operating-System hantieren und das ist aber wahnsinnig komplex. Deswegen würde ich eher empfehlen, gar nicht so sehr auf Unternehmensebene zu gehen. Da habe ich meine Meinung auch geändert, sondern A, natürlich bei sich selbst anzufangen, aber dann auf Teamebene zu arbeiten, weil ich das ändern kann. Wir müssen Komplexität ja irgendwie reduzieren. Ne? Wenn ich zu sagen, wir müssen jetzt bei Siemens das Operating System ändern, holy shit, das ist wahnsinnig schwer, das aufzulösen. Das ist auch notwendig, sind langfristige Prozesse. Es gibt ja auch so Initiativen von Daimler beispielsweise, die gesagt haben, wir müssen individuelle Boni abschaffen. Aber dafür habe ich dann gleichzeitig, wenn ich das aufreiße, ich vergleiche das immer mit so einer Altbauwohnung, ich will nur ein bisschen den Stuck irgendwie sauber machen, auf einmal habe ich eine Großbaustelle. Und das muss ich am laufenden Betrieb machen, ist wahnsinnig herausfordernd. Deswegen habe ich da auch da ein bisschen meine Meinung geändert, zu sagen, diese Transformation von gesamten großen, komplexen Systemen ist wahnsinnig schwierig, wenn nicht sogar ein Ding der Unmöglichkeit, zu sagen, lass uns mal lieber zurückgehen auf uns selbst, da die Voraussetzungen schaffen und auf Teamebene arbeiten, weil ich da die größeren Hebel habe, um Dinge zu ändern. Und im Endeffekt kann man das auf 5 Ebenen runterbrechen. Wir nennen die 5 Vs, also das Thema Vertrauen, Vielfalt, Verantwortung, das Verhalten, also auch das Thema, wie gehe ich als Vorbild in dem Thema um und das Thema Vision. Und da gibt es keine Musterlösung zu sagen, du musst das so und so und so machen. Ich sage nur, dass du diese 5 Dimensionen für dich selber, aber auch für das Team definieren musst, mit dem Team gemeinsam, dass das, wenn das nicht geklärt ist, dann habe ich keine Regeln und keine Strukturen, dann habe ich kein Commitment, kein Accountability, die Leute ziehen sich raus. Und ich werde mit allem scheitern, wenn ich dann die Führung wegnehme, also die disziplinarische, du machst das jetzt, dann wird es im Chaos enden, dann sind wir wirklich in der Anarchie und nicht in der Agilität. Und das sind so 5 Dimensionen, an denen ich ansetzen muss.
Okay, wenn wir sagen auf Teamebene, dann ist ja wirklich mit Führungskraft ein zentraler Baustein in dem Ganzen.
Wir brauchen auf jeden Fall Führung in diesem Team, aber wie dieses in dem Team gestaltet wird, kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Es gibt halt eins, das war so ein bisschen jetzt das gängige Modell, es gibt einen Chef, eine Chefin, die das tut. Das wollen wir jetzt anscheinend nicht mehr, weil das so zumindest in den großen Themen nicht funktioniert. Aber ich will auch gar nicht ausschließen, dass das in unterschiedlichen Teams ganz anders gehandhabt wird. Und diesen Diskurs zu finden, wie organisieren wir uns im Team und wie machen wir das? Tauschen wir das aus? Gibt es eine Person? Gibt es mehrere Personen? Ist das rollenspezifisch? Ich glaube, da gibt es keine Musterlösung, so blöd es klingt, und zu sagen, so machen wir das. Und da wird uns auch Scrum und sonst irgendwas nicht weiterhelfen auf dieser Metaebene. Sondern wir müssen uns hinsetzen und in jedem Team diese 5 Dimensionen diskutieren und zu sagen, wie bauen wir das auf? Was gehört dazu? Wie schaffen wir das denn, dass wir uns gegenseitig vertrauen, dass wir uns als ganze Menschen wahrnehmen, dass ich Stärken und Schwächen kenne und deswegen auch ein Verständnis dafür habe, dass das funktioniert. Das ist die Grundlage, um überhaupt gute Ideen zu entwickeln und uns zu streiten zu können, eben nicht auf einer persönlichen Ebene. Aber das ist anstrengend und es tut auch weh und das wird nicht von Anfang an klappen und es gibt vor allen Dingen kein Modell, das ich auf alle, die gesamte Organisation drauf machen kann und das kann ich auch nicht einfach schulen, aber ich muss mich mit dem Team auseinandersetzen und das ist, glaube ich, der einzige Weg.
Das ist ja, glaube ich, auch das, was wir eben jetzt mit den 5 Klassen gelernt haben. Also die müssen ja eine, die machen eben ganz viele verschiedene, wir nennen es Challenges, also Aufgaben, praktische Aufgaben, das heißt, bei uns gibt es keine normalen Klausuren und Noten, da halten wir nichts davon. Ganz am Anfang ging es mal darum, was wir anders gebaut haben, warum wir es anders gebaut haben. Und eine wirklich große Challenge, und die hört sich am Anfang immer so ein bisschen, weiß ich nicht banal, aber so, warum müssen die es machen, ist, dass die ein Festival organisieren, also zu 25, die haben ein Jahr Zeit, Und da geht's genau eigentlich, es geht darum, dass die also gucken, was ist das Oberthema, das geben wir ihnen vor, und ansonsten ist nichts vorgegeben. Das heißt, die müssen in diesem Team zu 25 sich eben selbst finden. Jetzt ist 25 ein sehr großes Team, ne? Das ist im Real Life ein bisschen kleiner, da wird's komplexer dadurch. Aber da geht's genau um diese Sachen, die Tobias gerade beschrieben hat. Und da ist es auch unterschiedlich. Manche entscheiden dann für sich, okay, wir haben dann doch jemanden sozusagen, wir haben dann doch einen Leader, der sozusagen ein bisschen die Entscheidung trifft. Andere wollen das ganz anders. Und es ist sehr spannend, das zu beobachten, wie anstrengend, wie schwierig das eigentlich ist, wo man denkt, oh, naja, irgendwie so ein Festival, das wird schon relativ einfach sein. Nein, weil die durchlaufen eben diese ganzen Prozesse auch, und dieses, stimmen wir alles demokratisch ab, wir sind über ganz Deutschland verteilt, wie machen wir das dann, wenn einer Nein sagt, wie kann ich die dazu animieren, dass alle mitziehen, und so hängt das wirklich von Team zu Team ab, und die werden auch selber dann irgendwann ihre Entscheidung treffen. Habe ich eine oder einen, wo ich möchte, dass, oder der von per se eine Art Leader ist, der auch gut die Leute führen kann, und da erkennen auch sehr viele, oh, ich dachte immer, ich bin wieder, aber jetzt folgt mir gar keiner, vielleicht bin ich ja doch nicht und ich muss noch was anderes ausbauen in mir. Ja, also insofern glaube ich auch, dass es da keine per se keine Antwort gibt im Sinne von, du brauchst immer diesen einen Leader und der wird die ganzen Teams führen.
Vielen Dank schon mal bis hierhin. Tatsächlich, also ich glaube, was ich mir wirklich mitgenommen habe, ist, es gibt halt einfach keine Blaupause für dieses Thema, das ist irgendwie unser Wunsch, glaube ich, bei diesen Themen. Ne? Irgendwer sagt, so geht's, und dann machen das alle, dann sind wir alle glücklich, und dann digitale Transformation haken hinter, weiter geht's. Jetzt sind das natürlich schon echt dicke Bretter, die wir da als Unternehmen, als Gesellschaft auch zu bohren haben. Deswegen jetzt abschließend an euch beide auch jeweils gerne die Frage, wenn ich als Unternehmen jetzt, ich höre das als Führungskraft, als CEO, als Inhaber, egal als wer, und sage, okay, vielleicht passt das, wie ich momentan Weiterbildung in meinem Unternehmen denke, vielleicht passt das nicht mehr so richtig. Aber ich habe jetzt gesehen, okay, das ist ein Stapel richtig dicker Bretter. Wo fange ich an? Was sind vielleicht kleine Sachen, die ich mir vornehmen kann, die ich jetzt schon ändern kann in der Art und Weise, wie ich Weiterbildung anbiete, was für Formen ich anbiete, um da zumindest anzufangen? Weil irgendwann müssen wir ja mal den ersten Schritt gehen, sonst bleiben wir stehen.
Mhm. Ein Tipp, ich würde natürlich immer mit denen anfangen, die wollen. Ja. Und ein zweiter Tipp ist vielleicht einfach auch mal mutig zu sein. Also wir reden ja immer von Experimentalkultur und solchen Dingen. Das brauchen wir da auch. Also warum nicht mal neue Formate ausprobieren im Kleinen und eben nicht gleich in Rollout-Programmen und Großdenken, sondern dann mache ich halt mal 3-4 Versuche und spreche mit den Leuten, was es mit denen macht, und versuche das nicht gleich wieder zu quantifizieren und dann irgendwelche Tools zu pressen, weil natürlich, wenn ich Leute frage mit einer Absicht dahinter, dann habe ich dieses Bullshit-In, Bullshit-Out-Syndrom, sondern da offen drüber zu sprechen und zu experimentieren und gar nicht gleich wir brauchen jetzt die Masterlösung, weil das die Organisation fordert, sondern da einfach auch ein bisschen eine Offenheit zu haben und den Mut zu haben, das mal auszuprobieren. Anders werde ich mich da nicht rantasten können. Also wenn ich von Anfang an immer sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert denn da? Also diese ganzen Dinge, die wir fordern, brauchen wir auch in der Entwicklung von Weiterbildungsformaten und diesen Themen. Und es wird nicht von Anfang an funktionieren. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was man... So würde ich anfangen mit kleinen Experimenten. Ich muss ja jetzt nicht gleich ein neues Leadership-Programm für 80.000 Führungskräfte irgendwie etablieren, sondern ich kann ja mal mit ein paar anfangen. Genau. Und ich muss das auch nicht unbedingt irgendwie irgendwo in der Schweiz machen, wo es teuer ist, sondern ich kann es vielleicht auch mal auf dem Bauernhof in der Ecke machen und mal mit wenig versuchen, was zu tun. Also wenn die Zeit noch haben, das ist ein schönes Beispiel, um das klar zu machen. Wir hatten einen Kunden, großer Konzern, die wollten mit Lego Serious Play was machen, und dann war die Frage, ob wir das mitbringen, oder dann wollten sie das selber beschaffen, und der Konzern war mit Procurement-Richtlinien und solchen Geschichten nicht in der Lage, das innerhalb von 8 oder 9 Wochen zu bestellen, weil der Dienstleister dann keine Nummer hatte und diese ganzen Dinge, die man so in diesen Organisationen hatte. Und dann hat man sowas, in der Psychologie sagt man dann so Learned Helplessness, wie kann ich denn das jetzt machen? Und oh Gott, jetzt haben wir die Steine nicht, weil das Procurement-mäßig nicht funktioniert. Und wir haben dann einfach einen Aufruf gestartet und haben gesagt, an 30 Mitarbeitern zu sagen, guckt mal in euren Kellern, wer hat noch Lego? Und die Leute haben dann ein sehr positives Erlebnis gehabt, haben die ganzen alten Lego-Kisten angeschleppt und hatten positive Kindheitserinnerungen, haben dann Dinge erzählt und wurden sehr gleichzeitig cool. auch noch neugierig, was denn da passiert. Und hatten, also wir haben sehr viele Dinge durch die, aus der Not eine Tugend gemacht, haben wir sehr viel mehr erreicht, als wenn wir da jetzt für 10.000 Euro die geschliffene Lego Series Box an die Wand genagelt hätten. Und das sind so Beispiele, wie man halt auch wirklich mal einen Schritt zurückgeht und mal rausdenkt und mal ein bisschen mutig und mal Dinge anders macht und vielleicht mal einen Raum hijackt und den selber streicht und da mal anfängt und Leute einlädt und eben nicht so perfektionistisch rangeht. Dann kann man was bewegen. Wird das gleich von heute auf morgen das ganze Thema ändern? Nein, aber so würde ich anfangen.
Also ich glaube, es ist immer so sehr so schnell ergebnisgetrieben. Also ich muss ja sofort dann sehen, dass es möglichst schnell irgendwas erreicht und umsetzt. Und was ich auch finde, ist natürlich, ich würde schon bei den Mitarbeitern anfangen und gucken, was die denn wirklich wollen. Also wenn es darum geht, Stärken weiterzuentwickeln und zu gucken, was macht mir, wo denke ich, wo hätte ich gerne irgendwie eine Weiterbildung, warum hätte ich das gerne, da auch einfach mal drauf zu vertrauen. Zu gucken, okay, das interessiert die Person, die möchte sich da weiterentwickeln, dann lass mal sehr halt mal laufen und lass mal gucken, was da passiert und was sie dann auch wieder zurückbringt in das Team, dieses, was können die dann sozusagen auch als Leuchttürme wieder reinbringen, also oft wird irgendwas gemacht und niemand weiß dann, warum der das gemacht hat, also dieses dann wieder reinbringen, lernen, um das in der Organisation dann auch gleich mit einzubringen und das dort anzuwenden, das ist, glaube ich, auch was ich für sehr wertvoll halte, um andere dann sozusagen damit auch zu, wie sagt man so schön, infizieren, um ihnen zu zeigen, das war, Mensch, toll, was der da gemacht hat, warum hat er das gemacht, interessiert mich, will ich auch.
Super, dann vielen lieben Dank an euch beide für die Zeit, für den spannenden Input und wir verlinken euch in den Shownotes das Buch, das Tobi angesprochen hat, ich glaube 9 Lies About Work war es. Mhm. Und wenn du irgendwann dein Buch schreibst, ne, sehen wir uns nochmal für einen Podcast.
Sehr gut, und dann schreibe ich halt und dann komme ich da.
Genau, vielen lieben Dank euch beiden.
Ja, vielen Dank an dich. Saskia.